Im Grunde genommen besteht die folgende Predigt aus zwei Teilen. Der erste Teil wird dem einen oder anderen vielleicht zu lang erscheinen und ich bin jedes Mal versucht, ihn zu kürzen. Und jedes Mal schlage ich mir selbst auf meine Predigerhände und sage, nein, da müssen wir durch. Und den zweiten Teil, den habt ihr in den Händen. Das heißt, ihr habt jetzt zwar einen Spickzettel, aber ihr wisst trotzdem nicht, was kommt. Das Video mit dieser Frau, die auf das Meer guckt, und sie ist ja offensichtlich nicht besonders fröhlich, sondern eher nachdenklich, vielleicht traurig, vielleicht sogar das, was man heute vorschnell als deprimiert bezeichnet. Und genau darum soll es gehen. Um Menschen, die in Jesus Christus gerettet sind, Christen, die trotz ihres Glaubens, die in ihrem Glauben in Situationen geraten, in denen sie sagen, es geht nicht mehr. So titelt ja auch die Predigt, wenn nichts mehr geht, oder für den aufmerksamen Leser, wenn scheinbar nichts mehr geht. Christen kommen, wiedergeborene Menschen, ich rede nicht vom Ungläubigen, wiedergeborene, mit dem Heiligen Geist Gottes versehene Erdenbürger, kommen in Situationen, wo sie den Eindruck haben, mit dem Glauben, da geht's nicht mehr. Sie rufen zu Gott und sie haben den Eindruck, er reagiert nicht. Sie schreien zu Gott und sie haben das Gefühl, Gott hört mein Leiden nicht. Sie flehen zu Gott, dass er Abhilfe schaffen möchte und der nächste Tag ist genauso oder noch schlimmer als der vorherige Tag. Und es fällt ihm im Laufe der Zeit immer schwerer zu beten. Ja, Bibellese, das ist vielleicht eine gute geistliche Übung gewesen, Jahre, Jahrzehnte lang und trotzdem die Situation der Menschen, die ich vorstellen möchte, manch einer greift nicht mehr zur Bibel, weil er sagt, es geht nicht mehr. Ich kann zwar die Buchstaben lesen, aber ich habe da keinen Zugang mehr zu. Und Glaubensgeschwister, die vorbeikommen und Ermutigendes, manchmal auch Ratschläge vorbeibringen, wirken auch nicht mehr so richtig. Aber es sind wiedergeborene Christen. Und ich möchte am Anfang 5 Beispiele nennen, 3 sehr ausführlich von Leuten, bei denen das der Fall ist. Der erste steht sogar schon auf der Folie, Bob Coughlin. Ich weiß nicht, ich fürchte, ihn kennt keiner. Doch? Okay. Kennt keiner. Ja, kennt keiner. Genau, wunderbar. Bob Coughlin muss man nicht kennen. Das ist jetzt nicht schlimm, dass man den nicht kennt, aber Bob Coughlin ist eine Nummer. Und ich verehre diesen Mann sehr, also soweit man Menschen überhaupt verehren darf. Und ich möchte über ihn etwas gleich vorlesen aus einem Buch, das er vor Jahren geschrieben hat. Und ich, das ist in Englisch, ich habe es euch übersetzt und der Text steht vorne. Und danach möchte ich euch von C.S. Lewis oder Clive Staples, den dürften der ein oder andere kennen, weil er doch einige Bücher geschrieben hat, Narnia nur als Stichwort. Auch er ist durch eine schwere Phase gegangen, als seine Frau verstorben ist. Da habe ich ein Zitat aus einem seiner Bücher mitgebracht. Ein Buch, was er eigentlich nie schreiben wollte, aber andere haben es für ihn geschrieben. Dann möchte ich einen Bruder X vorstellen, der in meinem Leben eine extrem wichtige Rolle gespielt hat, der auch in diese Situation kam. Mit Gott, da geht nichts mehr. Nicht, dass sie den Glauben abschwören. Versteht mich nicht falsch. Es geht nicht darum, dass jemand sagt, das mit dem Glauben war mal und jetzt laufe ich ohne Glauben, ohne Gott, ohne Jesus. Nein, wo sie einfach nur merken, ich habe den Eindruck, Gott reagiert auf mich nicht mehr. Gott ist nicht bei mir. Und dieser Bruder hat das erlebt und von ihm werde ich es vorlesen. Aber ich möchte das Geheimnis lüften. Auch ich kenne solche Situationen, wo ich sage, Herr, warum reagierst du nicht? Und ich glaube, dass viele andere in den Gemeinden sitzen, die auch in so ein geistliches Tal hineingehen, in so ein Tal des Todesschattens, wie es der Psalmist formuliert, was ja schon mal spannend ist, ja, dass in der Bibel der Begriff des Tales des Todesschattens geht, durch den der David hindurchgeht. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal ermutigen, anzunehmen, und ich werde es mit biblischen Beispielen versuchen zu belegen, dass es uns Christen passieren kann, dass Gott scheinbar nicht mehr reagiert. Nur nochmal für die, die mit der Grammatik oder der deutschen Sprache nicht so 100% exakt unterwegs sind. Es gibt im Deutschen das Wort anscheinend und scheinbar. Das wird im umgangssprachlichen austauschbar verwendet. Wenn ich sage anscheinend, dann bin ich unsicher. Wenn ich sage, etwas ist scheinbar so, dann weiß ich es genau anders. Also, wenn ich sage, Gott hört scheinbar nicht, dann bin ich fest überzeugt, doch Gott hört. Aber es hat für mich die Wirkung, als wenn er nicht hören würde. Ich bin fest überzeugt, dass Gott uns alle in den Händen hält. Aber aus der Position dieser Menschen hier, die leiden, die in dieser scheinbaren Distanz zu Gott sind, für dieses der Eindruck, Gott ist nicht mehr da. Gott hat aufgehört, sich um mich zu kümmern, auf mich zu reagieren. Ich möchte euch von diesen ersten drei Leuten längere Texte vorlesen. Hört zu, lest mit. Aber ich möchte euch einfach mit hineinnehmen. Da ist er, Bob Coughlin. Ist ein Pastor, lebt noch in Amerika, Songwriter, also er hat viele Lieder geschrieben, super Lieder, die in vielen Liederbüchern auch in Deutschland entweder in Englisch oder in deutscher Übersetzung enthalten sind. Er ist selbst Musiker und Director von Sovereign Grace Music. Und er hat in diesem Buch, was ich eben hochgehalten habe, geschrieben, in den 90er Jahren hatten wir 2 Jahre lang eine Gemeinde gegründet und standen vor den typischen Herausforderungen einer Gemeindegründung. Einige Personen, die von Anfang an dabei waren, beschlossen, sich einer anderen Gemeinde anzuschließen. Ein paar verärgerte Eltern mochten unsere elterngeführte Jugendarbeit nicht. Und ein Mann, der in sexueller Unmoral ertappt worden war, beschuldigte mich der unsensiblen Seelsorge. Gott benutzte diese und andere Situationen, um zu zeigen, wie sehr ich in den Augen der anderen gut dastehen wollte. Bob ist hier sehr selbstkritisch. Und das war hässlich. So schrieb ich Anfang Januar 94 dieses kurze Gebet in mein Tagebuch. Gott, tu, was immer du tun musst, um mit dem Stolz in meinem Leben fertig zu werden. Er tat es. Ein paar Wochen später, als ich bei einem Freund zu Abend aß, überkam mich aus dem Nichts eine Welle schierer Panik. In einem Augenblick fühlte ich mich von meiner Vergangenheit, meiner Zukunft und allen Anwesenden abgeschnitten. Ich war versucht, mich in eine Fötusstellung einzurollen, aber es gelang mir, mich vom Tisch zu entfernen. Nachdem ich mich im Badezimmer eingeschlossen hatte, begann ich zu beten. Fieberhaft. Gott, was passiert da? Was ist hier los? Wo bist du? Stille. In dieser Nacht begann für mich eine fast 3-jährige Reise, auf der ich mit Depressionen, Angstzuständen, Abgeschlagenheit, Anspannung und einer tiefen, unaufhörlichen Hoffnungslosigkeit kämpfte. Eine körperliche Untersuchung ergab, dass es mir gut ging und ich hatte keine äußerlichen Krisen. Nach viel Gebet, Ratschlägen, Bibelstudium und Nachdenken entdeckte ich die Wurzel meines Problems. Und darüber hat er dann das Buch hier geschrieben. Mir geht's jetzt nicht um sein Problem, sondern nur um diese Erfahrung. Ein Mann betet, Herr, nimm meinen Stolz hinweg. Und Gott reagiert darauf. Aber nicht einfach, dass der Stolz weg ist, sondern dass er ihn durch eine dreijährige Phase schlimmster Erfahrungen führt. Der mittlerweile schon seit längerem verstorbene britische Autor und Gelehrte Clive Staples Lewis hat erlebt, dass seine Frau gestorben ist. Und er hat seine ersten Tage der Trauer in einem kleinen Büchlein notiert. Es war nie gedacht, daraus ein Buch zu schreiben. Das war nur, er schreibt seine Gedanken nieder. Das ist bei Schriftstellern vielleicht üblich, dass sie alles aufschreiben müssen. Und er wollte einfach nur für sein Tagebuch aufschreiben, was ist. Und Leute haben nach seinem Tod diese Notizen in ein kleines Büchlein überführt. Und das heißt, über die Trauer. Und Lewis beschreibt seine Gefühlslage in dieser Trauer. Und wo bleibt Gott? Das ist eine der beunruhigendsten Symptome. Wenn man glücklich ist, so glücklich, dass man das Gefühl verliert, seiner, also Gottes, zu bedürfen. So glücklich, dass man versucht, es seine Ansprüche als Einbruch, als übergriffig, zu empfinden. Wenn man sich da besinnt und sich ihm mit Dank und Lobpreis zuwendet, wird man mit offenen Armen empfangen. So wenigstens empfindet man es, wenn man glücklich ist. Aber geh zu ihm in verzweifelter Not, wenn jede andere Hilfe versagt, was findest du? Eine Tür, die man dir vor der Nase zuschlägt und von drinnen das Geräusch doppelten Riegelns, also des Absperrens der Tür, und danach Stille. Geh weiter. Je länger du wartest, umso nachdrücklicher wird die Stille. Die Fenster zeigen kein Licht. Das Haus könnte leer stehen. War es je bewohnt? Einst schien es so, und jener Anschein war so stark wie dieser. Was hat das zu bedeuten? Warum ist in Zeiten des Wohlergehens mit seinen Befehlen so gegenwärtig und warum so meilenfern als Hilfe in Zeiten der Trübsal? Nochmal, das ist nicht seine theologische Position. Er beschreibt sein Gefühl, das er hat. Da, wo es uns gut geht, ist Gottes Haus offen. Und da, wo es uns schlecht geht, hat er das Gefühl gehabt, Gott hat die Türen zugesperrt, das Licht ausgemacht, stellt sich tot. Drittes und letztes längeres Zeugnis. Ein Mann, der vermutlich nie, von dem, der am nahesten an meinem Herz ist als kaum ein anderer, ist durch ein solches Tal gegangen. Und das war seinerzeit, das ist jetzt ein paar Jahre her, auch für mich Maßgabe, dieses ganze Thema für mich mal zu durchdenken. Ein Mann, der immer einen fröhlichen Gruß auf den Zungen hatte. Ein Mann, der in den schwierigsten, heißen Diskussionen immer noch einen Witz drauf hatte, um so ein bisschen die Hitze aus dem Raum rauszunehmen und einfach nochmal auf das Gemeinsame auszurichten. Ein Mann, der in den traurigsten Situationen mit der Pizza vor der Tür stand und sagt, komm, wir haben Hunger, wir essen jetzt Pizza. Ein Mann, der einfach immer eine Säule war, fiel in ein gleiches Loch wie Lewis oder Coughlin. Und in unserem Austausch, und ihr kennt ihn nicht, ich halte ihn auch anonym, in unserem Austausch hat er mir Folgendes berichtet. Die Freude am Leben fehlt mir noch genauso wie die Begeisterung für Gott. Und das ist extrem schmerzlich und schwer zu akzeptieren. Und was bleibt mir? Der einzige Trost ist, dass mein Festhalten an Gott ihn ehrt. Das ist zumindest die einzige biblische Erklärung, die mir Trost gibt. Hat Gott bei Hiob ja auch so gemacht. Sollte uns also nicht so sehr überraschen. Warum das Gottes Barmherzigkeit nicht widerspricht, verstehen wir nicht. Aber genau das ist ja der Punkt bei Hiob. Gott tut Dinge und erklärt sie nicht. Selbst wenn wir daran verzweifeln. Diese Dimension Gottes ist schwer zu ertragen. Das Problem ist ja noch größer. Wir sollen Gott von Herzen lieben und bewundern. Das schaffe ich aktuell nicht. Ein Teufelskreis. Damit mache ich mich schuldig. Ein Teufelskreis. Ich habe es Gott schon 1000-mal geklagt. Er antwortet nicht. Also ziehe ich mich in mein Schneckenhaus zurück und warte und hoffe. Noch etwas zieht mir den Boden unter den Füßen weg. Ich hatte Jesu Zusage, ich bin bei euch alle Tage immer so verstanden, dass er uns nicht vor schweren Zeiten bewahrt, aber uns die Kraft gibt, durch diese Zeiten durchzugehen. Ein überzeugendes Zeugnis für ihn. Und das gab mir Zuversicht und Geborgenheit. Aber zu erleben, dass du trotz deines Vertrauens und deiner Nähe zu Gott zerbrichst, diese Kraft eben nicht erlebst, das schockiert mich auch heute noch zutiefst. Und wieder schweigt Gott. Antwortet nicht. Diese Möglichkeit war in meinem Denken nicht vorgesehen, da undenkbar, da anders zugesagt. Ich fühlte mich von Gott im Stich gelassen. Mein Vertrauen lief ins Leere. Welche Bedeutung hat dann diese Zusage Jesu noch? Wenn ich sie falsch verstanden habe, was bleibt noch übrig? Ich bin bei dir, aber ich lasse zu, dass du zerbrichst, obwohl du mir vertraust, obwohl du dich an mich klammerst, obwohl du zu mir schreibst, obwohl du verzweifelt bist. Ich antworte dir nicht einmal. Geschwister, ihr habt jetzt eine emotionale Reaktion zu dem, was Bob Coughlin schreibt, zu dem, was C.S. Lewis schreibt oder was mein Freund hier schreibt. Und ich gebe es offen zu, ihr seid nicht die Ersten, denen ich diese Predigt halte. Ich halte ja jede Predigt erstmal in meiner Heimatgemeinde in Marlow. Und wenn ich dann eingeladen werde, hier und dort, auch an anderen Orten. Und regelmäßig kommen Leute auf mich zu und sagen, ging mir genauso. das von Coughlin, das von Lewis, das von Freund. Genau das Gleiche, da bin ich durch. Schlimmer, nicht ganz so schlimm, aber... Und in dem ersten Teil dieser Predigt möchte ich einfach ermutigen, dass ihr eine Gemeindekultur habt, ausbaut, bewahrt, entwickelt, wie auch immer, wo man auch über die unschönen Seiten unseres Glaubens redet, wo wir mit unserem Glauben halt nicht immer die Helden sind, die nach vorne auf die Bühne gehen und erzählen, was der Herr durch uns Großes bewirkt hat. Das hat auch seinen Platz. Aber dass wir auch den Mut aufbringen zu sagen, mit Glauben, es fällt mir momentan sauschwer. Betet für mich. Vielleicht werft ihr mir nicht so viele Bibelverse an den Kopf, wie euch gerade einfallen, sondern betet einfach für mich oder nehmt mich in den Arm. Aber dass wir es schaffen, auch das zuzugeben. Denn es ist Fakt. Manche, ich will jetzt nicht sagen viele, weil das dann gleich so eine Menge hätte, aber in Gemeinden gibt es Menschen, die von Gott für eine Zahl durch das Zahl von Tagen durch das Tal des Todesschattens gejagt werden. Und die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und meine Ermutigung hier im ersten Teil soll eigentlich sein, wenn du ein solcher Mensch bist, der eine solche Distanz von Gott verspürt, dass du dich dessen nicht schämst. Du bist kein Exot. Du bist nicht der ungläubigste Mensch auf Erden, sondern es könnte sein, dass Gott dir einfach einen schweren Weg verordnet hat, dessen Buch ja alle Tage deines Lebens beinhaltet, auch die unangenehmen Tage. Teil 1. Es kommt vor. Teil 2. Normalerweise sitzen diese Menschen gar nicht mehr im Gottesdienst, weil sie ja schon vielleicht sagen, nehme ich aufrappeln, wozu soll ich noch in Gottesdienst gehen? Ich höre die Predigt, aber sie erreicht mich nicht. Warum Gott loben? Ich meine es ja gar nicht mehr aufrichtig. Ich sage nicht, dass Leute vom Glauben abgefallen sind. Das ist überhaupt nicht meine Theologie und B, überhaupt nicht mein Thema. Es geht um dieses innere Empfinden, wie nah ist Gott mir. Und ich möchte euch sozusagen etwas mitgeben und dazu soll vielleicht dieser Zettel helfen. Ihr kennt das ja vielleicht, dass ihr zu Hause im Badezimmer oder in irgendeinem hoffentlich trockenen und nicht sonnenbeschienenen Raum einen Medizinschrank habt, wo für die nächste Erkältung schon mal der Hustensaft bereitsteht, das Nasenspray, irgendwas, was dann einfach nur noch gegriffen werden muss, wenn man krank ist. Vielleicht sogar ein Verbandskasten für die erste Hilfe. Und ich möchte im Sinne einer ersten Hilfe, nicht im Sinne einer vollumfassenden Seelsorge, aber im Sinne einer ersten Hilfe euch 7 Tipps mit ans Brett nageln, an euer Memo-Brett zu Hause. Was könnte man machen, wenn man in eine solche Situation fällt? Und das kann man auch ein Stück weit vorbereiten und das werde ich im Rahmen der Tipps dann erläutern. Also es folgen 7 Tipps und ihr habt die 7 Überschriften auf eurem Zettelchen stehen. 7 Tipps, wenn du langsam in eine solche Situation hineinkommst oder vielleicht schon mittendrin bist. Erster Tipp. Lass dich in Gottes Sicherungsnetz fallen. Ich hoffe, ihr versteht die Metapher. Ja, ihr kennt die Artisten im Zirkus, als es noch Zirkus gab, die dann da oben auf dem Seil rumtanzen mit irgendeiner Stange und wenn sie dann runterfallen, naja, sie fallen in ein Sicherungsnetz. Gar kein Problem. Und meine Bitte ist, meine Empfehlung ist, lass du dich in Gottes Sicherungsnetz fallen, denn der Herr hat uns die Bibel gegeben zu unserer Belehrung. Und im Psalm 23, ich glaube, der bekannteste Psalm, heißt es, der Herr ist mein Hirte, also mein Aufpasser. Mir wird nichts mangeln. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, ist das unser Thema? Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du, mein Rettungsnetz, bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, deine Instrumente als Hirte, sie trösten mich. Zitiert nach Elberfelder, Hückes Wagner Übersetzung. Und das Hintergrundbild, das hatte ich ja schon auf der vorigen Folie, ich hoffe, ihr habt das Bild erkannt und das bezieht sich auf Jesaja 42, Vers 3, hier nach der neuen Bibel-Heute-Übersetzung, die wir vorhin auch schon hörten. Das geknickte Rohr bricht er nicht durch und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Bob Coughlin war so ein glimmender Docht. Da war kein Feuer mehr. sondern sie glimmte nur noch so ein bisschen nach. Und C.S. Lewis war ein völlig geknickter Halm. Ein Mann, der für seine Literatur beliebt ist, heute noch, damals auch schon ein bisschen war. Aber beide, Bob und Clive Staples, wurden nicht abgeknickt oder ausgelöscht, sondern Gott kümmert sich um sie. Und im Psalm 34 heißt es, nahe ist Jahwe denen, die zerbrochenen Herzens sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Drei Bibelverse, die alle davon sprechen, dass es uns als Gläubigen auch dreckig gehen kann. Dreckig nicht aufgrund von Sünde. Wir reden hier nicht, jemand hat ganz viel Sünde getan und der Herr straft. Auch davon ist das Alte Testament ja voll, wenn wir die Angriffe Assyriens, Angriffe Babylons nehmen, die Angriffe Ägyptens gegen das Nord- oder das Südreich und die Deportationen und. Gott straft und Leute leiden. Aber hier geht's gar nicht um so eine Strafe für Sünde. Hier geht's darum, dass Gott offensichtlich in das Leben von uns Menschen, gläubigen Menschen, auch etwas hineinschreibt, was mit glimmender Docht, geknicktes Rohr, mit Tal des Todesschattens, zerbrochenen Herzen oder zerschlagenen Geist beschrieben wird. Das ist die Realität der Bibel. Wer predigt, dass es Christen immer nur super gut geht, verkündet eine Irrlehre. Lass dich also in Gottes Rettungsnetz fallen, in das Sicherungsnetz fallen. Er ist da. Während des Fluges von dem Seil oben im Zirkus bis zur Landung, da fühlt man sich nicht so wahnsinnig gut, weil man hier gerade fällt. Aber das Rettungsnetz ist da. Der Herr, bei dem keine Veränderung ist, hat es zugesagt. Auf ihn ist Verlass. Selbst wenn du das Rettungsseil gerade nicht, Rettungsnetz nicht siehst, weil dein Blick vielleicht nach oben geht, aber das Netz ist da. Gott fängt dich auf. Zweiter Tipp, betreibe kein Versteckspiel vor Gott. Gib die Situation zu. Im Psalm 143, ich lese nach revidierter Elberfelder, heißt es, Herr, höre mein Gebet, merke auf mein Flehen, erhöre mich in deiner Treue, in deiner Gerechtigkeit. Also maßgeblich ist, dass Gott treu und gerecht ist. Daran klammert sich der Psalmist, an die Charaktereigenschaften Gottes, die unveränderlich sind. Denn der Feind verfolgt meine Seele, tritt zu Boden mein Leben, lässt mich wohnen in Finsternissen, gleich den Toten der Urzeit. Was auch immer das da heißt, es ist gruselig und das will ich gar nicht. Mein Geist ermattet in mir. Mein Herz ist erstarrt in meinem Innern. Schnell erhöre mich, Herr, es verschmachtet mein Geist. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Sonst bin ich denen gleich, die zur Grube hinabfahren. Und Vers 11, um deines Namens willen, Herr, belebe mich. In deiner Gerechtigkeit führe meine Seele aus der Not. Wir haben hier nicht nur wiederum ein Zeugnis von einem Menschen, der durch dieses Tal des Todesschattens von Gott geführt wird, was sehr bildhaft und sehr real auch beschrieben wird. Wir haben auch gleichzeitig ein Lifehack, nämlich, also ein Tipp fürs Leben. Wenn du in so einer Situation bist, wie der Psalmist hier, dann bring genau diese Dinge vor Gott. Betreib kein Versteckspiel. Sag nicht, na, ich bin unwürdig, vor Gott zu treten, so wenig, wie ich momentan für ihn empfinde. Komm mit deinem Problem zu Gott und gib die Situation zu. Auch wenn dein Glaube, dass Gott dich hört, gering ist. Da habe ich ein zweites Beispiel mitgebracht aus dem Neuen Testament. Markus Kapitel 9, Verse 22 und fortfolgende. Da geht es um einen Vater, der etwas berichtet und dann sagt, aber wenn du, damit ist Jesus angesprochen, wenn du etwas kannst, dann hab Erbarme mit uns und hilf uns. Wenn du etwas kannst, erwidert Jesus, was soll das heißen? Für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Da flüsterte der Vater des Jungen. Da schrie der Vater des Jungen. Ihr merkt diese Agonie, diese Zerrissenheit. Ich glaube ja. Und jetzt kommt's. Hilf mir aus meinem Unglauben. Das ist eigentlich ein total widersprüchlicher Satz. Sind wir, wenn wir im Tal des Todesschattens sind? Da ist ein Restglaube, da ist ein historischer Glaube, da ist ein tradierter Glaube, also einer aus meinen übernommener Glaube, da ist irgendwie, ich kann mich an den Ansgar erinnern, der früher geglaubt hat, aber ich habe Unglauben und ich schreie ihn hinaus. Hilf mir bitte aus meinem Unglauben. Tipp Nummer zwei, kein Versteckspiel betreiben. Ganz offen auf Gott zugehen mit dem, wie es ist. Und wenn die Aussage heißt, Herr, eigentlich glaube ich dir nicht mehr. Mein Vertrauen in dich ist maximal erschüttert. Aber da ich an dich glaube, hilf mir bitte. Merkt ihr diesen Widerspruch? Der steht in der Bibel. Lasst uns ähnlich auf Gott zugehen, wenn wir ähnlich empfinden. Und ich habe das Wort schreien eben betont und ich habe auch in meiner Vortragsweise ja ein bisschen lauter geredet, armes Mikrofon. Ich möchte auch ermuntern, dass wir als emotionale Wesen Gott gegenüber auch emotional auftreten. Das heißt nicht gotteslästerlich. Wir werden ihm nicht fluchen, das ist nicht damit gemeint, aber dass wir durchaus auch unsere Verzweiflung Gott gegenüber ausdrücken dürfen. Im Psalm 38, in Versen 9 und 10 heißt es, ich bin ermattet und ganz zerschlagen. Ich schreie aus dem Stöhnen meines Herzens. Herr, vor dir ist all mein Begehren und mein Seufzen ist vor dir nicht verborgen. Steht in der Bibel. Die Bibel gibt uns hunderte von Gebeten, damit wir lernen, wie es richtig ist, vor Gott zu treten. Und wenn ihr mal alle eure Psalmen lest und an jedem Psalm ranschreibt, ob das ein Dankpsalm ist, ob das ein Lobpsalm ist, ob das eine Hymne ist, was auch immer Hymnen sind. Also es gibt ja so verschiedene Kategorien für Psalmen. Es gibt auch Bußpsalmen. Aber die größte Menge von Psalmen fällt unter die Kategorie Klagepsalmen, wo Menschen aus ihrer Situation vor Gott treten und Gott nicht anklagen, aber ihm das Leid beklagen. Und hier haben wir ein Zitat. Und er schreit, er stöhnt, er seufzt. Wenn das nicht Ausdrücke unserer Emotionen sind, dann weiß ich auch nicht mehr. Und ich möchte euch ermuntern, nicht so ein frömmelndes Gebet dem Herrn gegenüber zu sprechen, sondern durchaus wie der Psalmist die Emotionalität, die in euch ist, in Gottesfurcht, ja, aber die Emotionalität auch zum Ausdruck zu bringen. Herr, ich schreie zu dir. Ich kenne es aus meinem Leben, dass ich vor Gott weine. Und mit weinen meine ich weinen. Das ist jetzt kein Wortspiel, sondern dass da Tränen fließen. Und ich möchte euch einladen, spätestens im Notfall, also wenn es soweit ist, alle Emotionen dem Herrn zu sagen. Aber ihr seht hier noch einen schönen Restglauben. Ne? Mein Seufzen ist nicht verborgen. Also da kommt noch dieses, ich weiß ja, dass du das irgendwie mitkriegst, aber trotzdem schreie ich und seufze. Der nächste Tipp, ihr habt ihn auf eurem Zettel schon gesehen, hat eine widersprüchliche Überschrift, nämlich Bibel lesen oder Bibel lesen. Meine Empfehlung ist tatsächlich, nicht nur, wenn du durch das Tal des Todesschattens gehst, sondern grundsätzlich, aber auch, wenn du durch das Tal des Todesschattens gehst, lies die Bibel. Das Problem ist, wenn ich durch so ein Tal des Todesschattens gehe, habe ich vielleicht keine Lust mehr, die Bibel zu lesen. Bringt ja alles nichts. Habe ich jahrzehntelang gemacht, jetzt bin ich trotzdem hier in so einem Tal des Todesschattens. Und ich möchte ein Missverständnis an der Stelle ausschließen, nämlich, indem ich eine kritische Frage stelle. Ist Bibellesen entscheidend für die Beziehung zu Gott? Ja, wie meinst du das jetzt, Ansgar? Naja, es könnte heißen, dass in deiner Theologie, in deinem Herzen drinsteckt, wenn ich viel Bibel lese, ich sag mal jeden Tag ein Kapitel, dann bin ich ein guter Christ. Und dann hat Jesus mich lieb und dann geht's mir gut. Miep, verloren. Falsch. Du kannst nichts tun, was dich vor Jesus angenehmer macht, als auf das Opfer Jesu zu vertrauen. Ja, wenn du zu Jesu Blut noch irgendwas dazu dichtest, was dich annehmbarer vor Gott machst, dann machst du Jesus damit klein, damit machst du das Kreuz klein, sein Blut geringschätzt du, wäre ein völlig falsches Denken. Und trotzdem sind alle Prediger unterwegs. Ich arbeite im Vorstand des Bibelbundes, es gibt den fast gleichnamigen Bibellesebund, eigentlich alle christlichen Gemeinden ermuntern zum Bibellesen. Ja, das ist gut. Ich bin Lehrer an einer Bibelschule und was machen meine Schüler? Die müssen 10 Monate lang die Bibel lesen mit mir. Mehr machen wir eigentlich nicht. Naja, ein kleines bisschen schon. Aber trotzdem, die Bibellese als solches macht dich nicht heilig. Es ist der Heilige Geist, der in dir wohnt als Christ, der durch das Bibellesen dir die Gedanken Gottes über Gott, über den Menschen, über die Sünden in dieser Welt, mit den Plänen mit dieser Welt näher bringt. Aber es gibt einen interessanten Vers im Römerbrief Kapitel 1, Vers 16, da heißt es, das Evangelium ist Kraft zur Rettung jedem Gläubigen und ist eine seligmachende Kraft. Ja, also da steht Evangelium, da steht nicht Bibel. Könnten wir mal ein bisschen boxen. Ich glaube, dass da mehr gemeint ist als die Botschaft, glaube an Jesus und du wirst gerettet werden. Mit Evangelium meint Paulus deutlich mehr als nur so ein kurzes Sätzchen oder vier geistliche Gesetze. Die Botschaft von Jesus, die rettende Botschaft von Jesus ist eine Kraft. Die Botschaft ist die Kraft und sie ist eine seligmachende Kraft. Und deswegen glaube ich persönlich, wenn du durch das Tal des Todesschattens gehst, setze dich der Kraft Gottes aus, die er in das Leben der Menschen verordnet hat. Gott hat sich in seiner Weisheit nicht nur entschieden, den Gläubigen einen Heiligen Geist zu geben, Punkt. Und durch den Heiligen Geist werden sie dann ertüchtigt, das Leben auf Erden bis zur Entrückung zu führen, sondern Gott hat sich entschieden, auch die Bibel in das Leben hineinzugeben. Und egal, welche Diktatorinnen in Jahrtausenden versucht haben, die Bibel zu vernichten, abzuschaffen, zu verbieten, die Bibel ist bis heute noch die Kraft Gottes, die den Menschen hilft. Und deswegen, weil das so in der Schrift steht, weil das meine innere Überzeugung ist, möchte ich sagen, du, der du durch das Tal des Todesschattens geht, setz dich dieser Kraft aus. Du musst nicht kapieren, wie Gott handeln wird, du musst nicht wissen, dass das, wie das genauso funktioniert und du musst auch nicht fest überzeugt sein. Setz dich einfach dieser Kraft aus und beim Lesen des Wortes wirst du Kraft, seligmachende Kraft empfangen. Und doch weiß ich, dass es schwierig ist, einem Leidenden das zu empfehlen. Und deswegen habe ich überlegt, gibt es noch eine Alternative? Ja, die gibt es. Heute mehr denn vor 100 oder 5000 Jahren, 5000 ist übertrieben, 2000 Jahren, fange jetzt an, dir einen Fundus wahrheitsgetriebener Predigten anzueignen. Das wahrheitsgetrieben erkläre ich gleich, fangen wir mal an, was ich eigentlich meine. Wenn du durch den Gemeindealltag der FEG Falkensee, wenn du in anderen Gemeinden bist, wenn du vielleicht im Internet unterwegs bist und erbauliche Predigten hörst, von denen du sagst, ey, das wäre genau die richtige Predigt, die jemand braucht, der im Tal des Todesschattens ist. Eine ermutigende Predigt. Eine, wo vielleicht die Herrlichkeit des Herrn vorgestellt wird. Eine Predigt über Offenbarung 5, ja, wo es um das Lamm geht, das würdig ist, das Siegel zu öffnen und. Wenn du gute Predigten hörst, wo du sagst, die wären hilfreich, dann speichere dir die auf deiner Festplatte, dann druck dir die aus, je nachdem, ob es Audio oder Text ist. Und schaffe dir so einen kleinen Notvorrat an. Predigten, auf die ich zugreife, wenn ich durch das Tal des Todesschattens geschickt werde. Mit wahrheitsgetriebene Predigten meine ich, das ist ein Lieblingswort von mir, möchte ich jetzt nicht genauer ausführen, aber nicht länger ausführen. Es gibt solche und solche Predigten. Und je mehr eine Predigt sich am Wort Gottes orientiert und Jesus sagt, dein Wort ist Wahrheit, also Gottes Wort ist Wahrheit und deswegen lasst uns Predigten hören, die von der Wahrheit durchdrungen sind. Predigten, die uns auf Bibelstellen hinweisen, die wir dann nochmal nachlesen können. Das wäre meine Empfehlung. Sammle dir, wie so ein Eichhörnchen, das merkt, bald kommt der Winter, leg schon mal so einen Vorrat an wahrheitsgetriebenen Predigten an. Und wenn du dann oder dein Nachbar, dein Nächster, in so ein Tal fällt, dass du sagst, du, ich hab hier mal was. Darf ich dir mal eine davon abspielen, vorlesen, willst selber lesen, wie auch immer. Sei ein kluges Eichhörnchen. Mögliche Quellen, aber die sind, da gibt's mehr als die drei, die ich hier stehen habe. Sermononline.de hat zwar einen englischen Titel, aber da werden wahnsinnig viele deutschsprachige Predigten hochgeladen. Ich kann jetzt nicht jede Predigt empfehlen, aber manche der Brüder, die dort vertreten sind, sind gute Lehrer des Wortes Gottes. Frogwords.de ist vielleicht hier im Norden Berlins ein bisschen bekannter. Sagt ihr mir mal, da hinten nickt wenigstens einer. Mein ehemaliger Mitältester Jürgen Fischer hat die Marke Frogwords eingeführt und packt dort seine Predigten und Videos und was er alles produziert. Der Mann ist unendlich, habe ich den Eindruck. Also nicht so unendlich wie Gott, aber für einen Menschen schon ziemlich unendlich. Also kann man auch mal drauf gucken. Orientiert sich, glaube ich, auch sehr gerne an jüngeren Leuten. Ja, und biblicaltraining.org ist mehr ein akademischer Ort, aber ich höre dort seit Jahren die gleiche Vortragsserie über Dogmatik. Das ist vielleicht für euch der absolute Abturner, einen Vortrag über Dogmatik, also Lehre über Gott zu hören. Aber ich höre diese Vorträge von einem amerikanischen Professor und es erhebt mein Herz, weil er so tief in das Wesen, also in die Bibel reingeht, um das Wesen Gottes zu erklären. Ich höre über Gott und es erhebt mein Herz. Deswegen dieser Tipp. Ansonsten frag jemand in der Gemeinde um situativen Rat. Mir geht so und so. Wo finde ich gute Predigten? Hast du ein Buch im Schrank, was mir hilft? Denn Gott hat eine Religion gestiftet. Das Wort möchte ich jetzt nicht ganz so streng nehmen, weil ich weiß, dass das eigentlich auf uns nicht zugilt. Aber wir sind eine textorientierte, wir sind eine buchorientierte Religion. Also lasst uns die Bibel nehmen oder Auslegung der Bibel, um voranzukommen. Das nächste, der letzte Tipp, höre gute geistliche Musik. Ja, vielleicht fällt es dir mit dem Bibellesen schwer, aber lass geistliche Aussagen auf dich eindringen. Wichtig sind die Texte, die Musik ist auch ganz spannend und der Rhythmus ist vielleicht spannend und die Instrumente sind ganz spannend, aber ich lege meinen Schwerpunkt auf den Texten und auch diese sollen bitte wahrheitsgetrieben sein. Argumentation, so wie eben in Johannes 17,17 hatte ich eben schon mal zitiert, sagt Jesus in einem Gebet zu seinem Vater im Himmel, dein Wort ist Wahrheit. Und was jemand, der durchs Tal des Todesschattens geht, braucht, ist Wahrheit. Er empfindet etwas, aber was ist die Wahrheit, dass Gott als Souverän auch seinen Gang durch das Tal in der Hand hat? Und Jesus sagt, mach sie, das sind die Jünger, durch die Wahrheit, also durch das Wort, zu Menschen, die ganz für dich da sind. Wenn ein Mensch nicht ganz für Gott da ist, dann ist das Wort der Weg, um wieder ganz für Gott da zu sein. Und geistliche Musik kann und darf auch, ich weiß nicht, ob ich hier damit eine größere Diskussion starte oder befriede, aber geistliche Musik darf auch Emotionen bedienen. Das ist nicht die Hauptaufgabe von Musik, aber es darf auch passieren. In 1. Samuel 16 wird von David berichtet, dem jungen David. Immer wenn dieser böse Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Zither und spielte darauf. Und so fand Saul Erleichterung. Es ging ihm besser und der böse Geist verließ ihn. Wenn ihr als kluge Eichhörnchen euch gute, wahrheitsgetriebene Predigten sammelt, dann seid auch kluge Eichhörnchen und sammelt gute geistliche Lieder. Nicht verstreut über die Festplatte oder ja, vor 10 Jahren habe ich auf Spotify mal was gehört. Spotify ist was Modernes, muss nicht jeder haben. Ich hab's nicht. Aber irgendwo so einen Vorrat anlegen von Liedern, hilfreich sind in einer Zeit, wo du nicht mehr die Kraft hast, dir Hilfreiches zu suchen. Das nennt man Vor-Sorge. Bevor die Sorge kommt, handelst du. Also hörst du heute ein Lied, wo du sagst, wow, das würde meinem deprimierten Nachbarn in der Gemeinde helfen, pack es gleich auf deine Merkliste, falls du mal in so eine Situation kommst und hilf deinem Nachbarn mit dem Lied schon heute. Ja, und hören ist nicht nur das Einzige, sondern auch singen. Lasst uns geistliche Lieder singen. Jetzt lasst uns mal kurz den Perspektivwechsel machen. Nicht ich bin derjenige, der durch das Todestal läuft, sondern jemand anderes läuft dadurch. Und da heißt es in Epheser 5, Verse 18 und 19, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Und dies geschieht, ich ergänze, in dreierlei Weise. Erstens, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt. Indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert. Wie wird ein Mensch vom Geist? Natürlich durch die Bekehrung. Aber wenn er den Eindruck hat, Gott ist nicht da, dann heißt das auch, ich habe den Eindruck, Gottes Geist wirkt nicht in mir. Und wie kann ich meinem Geschwisterchen helfen? Indem wir uns gegenseitig Psalmen, Loblieder und andere geistliche Lieder zusingen. Und zwar mit vollem Herzen. Und auch musizieren, steht hier. Neue Bibel heute. Also von daher, ich kann das nur sehr empfehlen. Wir haben, das war eine der ich habe viele gute Dinge in meiner Jugend erlebt. Also ich habe mich mit 16 Lebensjahren bekehrt, bin in eine christliche Jugendgruppe gekommen, in einer Brüdergemeinde in Berlin-Mariendorf. Und dort war es üblich, wenn jemand von den älteren Geschwistern der Gemeinde ins Krankenhaus musste, was ja leider vorkommt, dass die Jugend am Sonntag nach dem Gottesdienst mit einer Gitarre ins Krankenhaus gegangen ist, dem der alten Frau, die ich meistens gar nicht kannte. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ich wusste nur, die gehört zur Gemeinde. Ja, und dann sind da 20 Jugendliche in das kleine Drei-Bettzimmer gerannt, haben drei Lieder vorgesungen und sind wieder weggegangen. Und das hat den Geschwistern so gut getan. Steht in der Bibel, Epheser 5, 18. Hingehen, singen. Und das erhebt. Und interessant ist, dass im Kolosserbrief, Kolosser und Epheser sind ja sehr ähnliche Briefe, Kolosser 3, 16 heißt es, dass dieses Zusingen von diesen Liedern eine ermutigende Wirkung hat und sogar eine Auswirkung. Nämlich, dass er selbst vielleicht singt oder später selber singt. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Weil der andere mich getröstet hat, weil der andere mich ermutigt hat, bin ich jetzt dankbar in meinem Herzen und fange an, das, was von außen auf mich reingeschüttet wurde, nämlich Loblieder über Gott werden über mich gesungen und in mir löst das eine Dankbarkeit aus, die dann zum eigenen Gesang wieder führt. So, wir sind nicht mehr weit entfernt. Tipp Nummer 6, wenn ich richtig gezählt habe. Bewundert kurz das Video, ich liebe es. Entdecke den Schöpfer. Wenn du durch das Tal des Todesschattens gehst, guck dich um nach Signalen auf den Schöpfer. Im Psalm 143 heißt es ganz kurz, ich sinne nach über die Werke deiner Hände. Ich bin von Kindesbeinen begeistert vom Himmelreich und damit meine ich jetzt nicht das geistliche Himmelreich, sondern tatsächlich Sterne, Planeten, Milchstraße, Space Shuttle, Apollo 11, Mondlandung. Das war, was ich immer faszinierend fand, dass ich schon diese Erde hier, diesen kleinen dritten Planeten überhaupt nicht im Griff habe, nicht überblicken kann und da oben ist noch viel, viel mehr. Fand ich immer faszinierend. Geht mal, ihr habt ja nicht so viel Lichtverschmutzung wie wir Berliner. Geht mal, wenn die Wolken wieder weg sind, nachts raus und guckt in den Himmel. Die, die ein iPhone haben, haltet mal euer iPhone in den Himmel, macht ein Foto und dann ändert mal was an der Beleuchtung. Ihr seht mit einem normalen iPhone heutzutage so viele Sterne. Ihr seht mit den normalen Augen schon Sterne. Und am schlimmsten Fall sucht euch eine der beiden Sternwarten aus, die wir in Berlin haben und guckt dort mal ins Himmelreich. Es ist beeindruckend zu sehen, was Gott getan hat. Und Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 20, seiner Vorstellung gegenüber einer Gemeinde, die ihn persönlich gar nicht so gut kennt, da stellt er ja das Evangelium vor. Und ganz am Anfang sagt er, dass eigentlich alle Menschen verloren sind, dass sie verurteilt sind, weil sie Gott nicht anbeten. Obwohl, und das ist das, was in Römer 1, 20 steht, obwohl Gottes ewige Kraft und seine Göttlichkeit in der Natur wahrgenommen wird. Ich persönlich glaube daran, dass das kleinste Ioda, der kleinste Buchstabe im griechischen Alphabet von Gottes Geist geführt ist. Dass da nicht einfach so die Aussagen der Bibel stimmen, sondern dass bis in die einzelnen Buchstaben Gottes Geist über seinen Text gewahrt hat. Im Griechischen oder Hebräischen oder das bisschen Aramäisch, was wir in der Bibel haben. Und deswegen bin ich hier begeistert, dass Paulus nicht formuliert, man könnte eventuell in der Natur Gott wahrnehmen. Das steht da nicht, sondern er schreibt, es wird wahrgenommen. Und damit bekommt die paulinische Argumentation erst Sinn, denn er sagt, es wird wahrgenommen und trotzdem, obwohl die Menschen die Macht Gottes und seinen Machtanspruch wahrnehmen, trotzdem bringen sie ihm keine Dank und Anbetung dar und deswegen sind sie verurteilt. So ist Nummer eins, das ist die Argumentation. Ja, nicht, es hätte ja mal sein können, hätte er mal genauer hingeguckt, hätte er mal drüber nachgedacht. Nein, Menschen sehen in dem Geschaffenen, in der Natur, dass eine ewige Kraft dahinter steckt und eine göttliche Kraft. Und im Evangelium des Paulus ist das natürlich Jesus, der das alles geschaffen hat. Zurück von der Theologie in die seelsorgerlichen Aspekte. Setz dich auf eine Wiese und guck dir mal einen Käfer an. So ein völlig unwichtiges Geschöpf auf diesem Planeten. Und trotzdem wunderbar geschaffen. So ein Marienkäfer? Traumhaft. Eine Biene? Superschön. Reiß einen Grashalm aus und wenn du ein Mikroskop hast. Ich meine, Peter, hast du ein Mikroskop zu Hause stehen als alter Biologe? Nein, okay. Dann geht zu irgendeinem Labor und sagt, ich brauche mal euer Mikroskop. Dann guckt euch mal dieses langweilige Blatt an. Wie geht an Blumen, fängt jetzt wieder an, ja? Geht an Blumen vorbei. Es gibt so viele Rosenarten auf der Welt und trotzdem ist jede Rose eine einzelne Schönheit. Geht in die Natur entdecke den Schöpfer und bete ihn darüber an. Das ist das, was angemessen ist. Letzter Tipp. Suche die Ruhe und vermeide Einsamkeit. Der Herr Jesus hat sich auch regelmäßig von dem Trubel der Welt zurückgezogen. Ist nicht immer da gewesen, wo Leute geheilt werden wollten, wo Leute noch mehr Brot haben wollten oder noch mehr Fisch. Er ist immer wieder hat sich zurückgezogen, um zu beten. Manchmal ist er deswegen früher aufgestanden oder hat die Jünger schon mal vorgeschickt, fahrt schon mal rüber, ich komme schon hinterher, um zu beten. Und ich kann das nur empfehlen, wenn du durch so ein Tal des Todesschattens gehst, zieh dich vom Trubel des Alltages zurück. Netflix und Amazon Prime und Paramount Plus und was es so alles an Anbietern gibt, die dein Abendprogramm füllen können, lass die Kiste aus. Zieh dich zurück und versuche, Gott zu suchen. Im Buch Prediger, drolligerweise meistens bei Hochzeiten zitiert, auch wenn es im Buch Prediger gar nicht um Hochzeiten geht, steht in Kapitel 4, zwei sind besser daran als einer oder ein Einzelner. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten wieder auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen. Suche also einerseits die Einsamkeit und darin Gott, aber suche auch die Zweisamkeit, jemand, der dir aufhelfen kann. Und idealerweise bist du ein kluges Eichhörnchen. Du hast nicht nur gute Predigten, wahrheitsgetriebene Predigten gesammelt, du hast nicht nur wahrheitsgetriebene Lieder gesammelt, sondern du hast vielleicht auch zwei, drei Leute gesammelt, die diese Nummer zwei in deinem Leben sind, die Einblick haben dürfen in dein Leben, wo du sagst, hier ist meine Gemeindemaske, jetzt nehme ich die mal ab, so bin ich wirklich. Den du dich gegenüber, verzeiht die Metapher, mal nackig machen kannst. Denn die Bibel sagt, das ist gut. Wir brauchen einander. Einer der Gründe, warum Gott uns nicht als Christen alleine durch die Welt gehen lässt, sondern uns Gemeinden schenkt, ist, dass wir in Gemeinschaft durch die Irrungen und Wirrungen des christlichen Lebens gehen. Die Zusammenfassung: Lass dich in Gottes Sicherungsnetz fallen. Du siehst das Netz vielleicht nicht, aber es ist da. Gott hat es zugesagt und Gott zieht sein Versprechen nicht zurück. Betreibe kein Versteckspiel vor Gott. Der, der in jedes Herz hineingucken kann, wo man sich auf der ganzen Welt nicht verstecken kann vor ihm. Jona hat's probiert. Die ungläubigen Seefahrer haben gesagt, wie kannst du so bescheuert sein, übers Meer fliehen vor Gott, obwohl du selbst sagst, dass Gott das Meer geschaffen hat. Es geht nicht, man kann sich vor Gott nicht verstecken. Also hör auf, vor Gott ein Versteckspiel zu betreiben, sondern gib ihm gegenüber ganz offen die Situation dar und wundere dich nicht, er weiß es ja schon. Ein allwissender Gott kann von dir durch dein Gebet nicht überrascht werden. Wusste ich überhaupt nicht, dass es dir so geht, Ansgar. Er weiß es, er wartet aber darauf, dass du dich ihm gegenüber entsprechend outest, wie man seit 20 Jahren sagt. Und Gott kennt dich auch so gut, dass du emotional sein darfst. Ja, wir sind weiterhin Untergebene Gottes, wir sind der Ton in der Hand des Töpfers, wir sind immerhin noch seine Geschöpfe, aber wir dürfen unsere Emotionen, sofern wir Gott damit nicht in Unehre bringen, durchaus benennen, ausdrücken, weinen, seufzen, schreien. Bibel lesen in jeder Form, die Bibel direkt lesen, eine Predigt lesen, die die Bibel auslegt, vielleicht Vorträge hören oder, setz dich der Kraft Gottes aus, die er in unser Leben hineingestellt hat. Höre gute geistliche Musik, rufe andere herzu, dass sie dir gute geistliche Musik zurufen und höre genau hin, was die Texte sagen. Wenn es wahrheitsgetriebene Texte sind, werden sie dich zu Jesus und seinem Trost zurückführen. Gehe rein in die Natur und entdecke den Schöpfer, ob im Makrokosmos, also in die Sterne guckend, oder im Mikrokosmos, indem du mal so ein Blatt analysierst, wie auch immer. In der Schöpfung erkennst du, dass Gott ist. Suche Ruhe, aber vermeide Einsamkeit. Wenn ihr möchtet, könntet ihr zu Hause, deswegen ist die Folie überschrieben, kleine Hausaufgabe, könntet ihr zu Hause euch diesen Link angucken. Also entweder, wir können das ja vielleicht nachher nochmal einblenden, wenn wir alle fertig sind hier mit dem Gottesdienst, dass ihr mit dem Handy drauf geht, oder ihr geht auf bit.ly. Sephora, Psalm 23, Achtung, auf die Großbuchstaben achten. Sephora, Psalm 23, Sephora, vielleicht bekannt, ist eine deutsch-italienische Musikerin, die halt im Psalm 23 singt, wenn ihr möchtet. Und ihr könnt euch auch gerne die Folien der Predigt unter Bit.ly nichts mehr, jeweils mit einem großen Buchstaben, herunterladen. Dann habt ihr den Foliensatz. Meiner Gemeinde habe ich gesagt, druckt euch das Ding aus, tackert es zusammen und packt es hinter eure Kopfschmerztabletten im Medizinschrank. Ja, wenn ich krank bin, gehe ich zum Medizinschrank und wenn ich geistige Herausforderungen habe, gehe ich vielleicht dort auch hin. Und dann vergilbt das Papier da 5 Jahre lang, aber man guckt vielleicht doch mal rein. Aber nicht meine Predigt ist das Entscheidende, sondern die Ideen, die dahinter stecken. Ja, das Datum stimmt nicht ganz, aber wenn nichts mehr geht. Ihr Lieben, ich habe die Aufgabe, jetzt noch zu beten. Ich möchte einladen, dazu aufzustehen, wem es möglich ist. Vater im Himmel, der Hiob hatte enorme Schwierigkeiten in seinem Glaubensleben mit dir. Und sein Wort macht uns nur klar, dass das alles von dir kam, Satan es ausgeführt hat, und dieser Mann musste leiden, leiden, leiden. Und dann fängt er an, seine ganze Emotionalität vor dir auszuschütten, und am Ende begegnest du ihm und sagst, wo warst du, als ich die Welt gemacht habe? Erkläre mir doch mal, wie die Welt funktioniert. Und Hiob schlägt sich auf den Mund und sagt, ich habe falsch geredet. Herr, wir erschrecken davor, dass du mit uns Menschen in einer Art und Weise umgehst und umgehen darfst, die wir uns nicht wünschen. Wir haben von Bob Coughlin gehört, der dich gebetet hat, dass du den Stolz aus seinem Leben herausnimmst, und du hast es getan. Bob ist heute demütig, aber er hatte Jahre des Schmerzes zu erleiden. Herr, wir wollen nicht leiden, wir wollen nicht durch das Tal des Todesschattens laufen, und doch anerkennen wir deine Macht, deinen Recht, deine Weisheit, mit uns umzugehen, so wie es zu deiner Ehre oder zu unserem geistlichen Vorankommen nötig ist. Und Herr, wir wünschen uns sehr, dass du verherrlicht wirst durch unser Leben. Und wir wünschen uns so sehr, dass durch unsere positiven Erfolge verherrlicht wirst. Aber Herr, wenn du durch unser Leiden verherrlichst, oder durch unser Leiden dazu führst, dass wir nach dem Leiden dich besser verherrlichen als vorher, dann soll es so sein. Das sagen wir in Angst, dass du tatsächlich handelst und wir leiden müssen. Aber wir freuen uns, dass wir dich als den Allmächtigen und vor allem als den total liebenden Gott kennengelernt haben. Herr, wir vertrauen auf dein Wort, auf deine Zusage, deiner Güte, deiner Barmherzigkeit, deiner Liebe. Dass du keinen Gefallen daran hast, deinen Geschöpfen weh zu tun, sondern dass du uns liebst. Und wir schauen auf Jesus, der genau deswegen für uns gestorben ist. Du hast deinen Sohn geopfert und dein Sohn hat sich geopfert aus Liebe. Und wir wollen uns an diese Vergewisserung der Liebe immer wieder erinnern, wenn es durch das Tal des Todesschattens geht. Ich bitte dich, dass du dem, der jetzt vielleicht schon so ein bisschen traurig ist, aufhelfen möchtest. Dass du den Balsam deiner Güte um deine Seele drum schmierst und ihn wieder zu Kräften kommen lässt. Bitte dich für uns als Glaubensgeschwister, dass wir offene Augen haben für das leidende Geschwisterchen und dass wir dann in weiser Art und Weise umgehen. Danke dafür, dass in dir nicht ein bisschen Hoffnung, nicht viel Hoffnung, sondern alle Hoffnung ist. Du bist unsere Hoffnung und du bist unser Schicksal, o Herr, und dir befehlen wir uns an. Danke für dein Wort, das uns vorbereitet auf die Zeiten. Danke für Geschwister, die im Glaubensleben vor uns gelebt haben und uns Beispiele geben können, Zeugnis geben können, dass es hart werden kann, aber am Ende du der rettende Gott bist. Und dafür preisen wir dich, Herr. Du bist unsere Rettung. Amen.